zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und heute mit einem Weihnachtsspecial. Wir hatten es bereits angekündigt zu Hasch mich, ich bin der Mörder. Und für die aufmerksamen Menschen da draußen wissen, was heute kommt. Ihr habt es am Titel auch schon gesehen. Wir reden heute über die Fratze. Wir ist aber nicht der Fred oder der Udo gemeint, sondern wir haben heute einen Gast, auch das hatte ich bereits angekündigt. Heute ist bei uns ein Leipziger Urgestein zu Gast, der Ralf Dohnes. Ralf Dohnes ist den meisten bekannt als Sänger von Love is Colder Than Dead, zumindest früher, und auch Think About Mutation. Mit den beiden Bands hat er weit über 8 Studioalben aufgenommen. Er ist hier im Tanzcafé Ilse Erika als Resident DJ und Moderator unterwegs seit 98 und ist in den Leipziger Kammerspielen als Schauspieler aktiv. Und ich glaube, er hat heute sogar noch eine Veranstaltung, zu der er selber auch wieder als Gast geladen ist und ist wirklich ein Urgestein der Leipziger Szene. Und ich freue mich ganz besonders, heute hier den Ralf begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, ich bin sehr geehrt und freue mich, hier sein zu dürfen. Hi.
Den Ralf, den sehen wir hier als Leipziger Genrefilmfans natürlich mindestens einmal im Monat. Und zwar gibt es hier eine tolle Reihe in meinem Lieblingskino. Und ich werde auch nicht müde, über dieses Kino Werbung oder für dieses Kino Werbung zu machen. Das ist natürlich das Luru-Kino hier im Herzen des Leipziger Westens, mitten auf dem Spinnereigelände. Der Michael Ludwig und der Ruckerbeler, wie heißt du mit Vornamen?
Christoph.
Christoph, genau. Die betreiben dieses Kino ja nun schon seit den frühen, doch 2000ern Jahren betreiben die das schon. Und da gibt es eine Horrorreihe, das sogenannte Dohnes Horror-Doppel. Und da habe ich das erste Mal den Ralf so richtig zur Kenntnis genommen. Also eigentlich müsste man ihn schon kennen, weil ich auch 3 Platten von Think About Mutation ja auch zu Hause habe, noch auf CD. Aber da dann so mal in Natura nochmal in echt gesehen und seitdem, ja wirklich, ich glaube seit 7 Jahren oder so, regelmäßig zu den Veranstaltungen hin. Und das ist heute auch der Grund, der uns hier zusammengeführt hat, denn bei der letzten Veranstaltung vom Horror-Doppel, da hast du den Film The Fright mitgebracht. Bevor wir aber über diesen Film sprechen, nicht The Fright, sondern Fright mitgebracht, bevor wir darüber sprechen, möchte ich dich erstmal ganz kurz bitten, was zu dieser Reihe zu sagen und zu dem Horror-Doppel zu sagen.
Ja, das Horror-Doppel ist 2010 gestartet, ist jetzt schon 14 Jahre aktiv, einmal im Monat, und basiert eigentlich auf diesem klassischen Double-Feature-Kino, was es vor Jahrzehnten sehr oft gab und mittlerweile ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Das heißt, dass ich pro Monat 2 Filme heraussuche, von denen ich auch der Meinung bin, dass sie irgendeinen Zusammenhang eventuell haben, im besten Falle. Manchmal geht es einfach um 2 Filme von einem Regisseur oder das Sujet ist gleich oder das Thema. Diese 2 Filme laufen dann ab und an auch, wenn es klappt und eine Kopie vorhanden ist, in klassischer 35mm Manier. Da haben wir 2 Verleihe in den alten Bundesländern, mit denen wir zusammenarbeiten, die einen ordentlichen Fundus in Sachen 35mm Kopien haben. Mittlerweile hat auch besagter Christoph Ruckerbeler selber eine größere Sammlung sich angelegt von 35mm Kopien. Ja, und vor den Filmen mache ich dann immer so ein paar Minütchen eine kleine Einführung und erzähle was zu den Filmen, und so wird da, wie ich meine und vor allen Dingen die Luo-Leute meinen, ein runder Abend draus. Und jetzt haben wir 14 Jahre schon auf dem Buckel und es ist immer sehr gut besucht, was sozusagen heißt, dass das scheinbar Sinn macht, was wir da machen.
Ja, also die Veranstaltungen, je nach Format halt, sind ausverkauft, bis wirklich brechend voll. Das einmal, ich kann mich noch entsinnen, da wurde nochmal nachgestuhlt, da kam der Micha selber noch rein, hat er noch die Stühle noch mit verteilt. Ich weiß gar nicht, die letzte Veranstaltung, die jetzt war, da war ich nicht da, weil ich beide Filme schon gesehen hatte, war Smile 1 und 2. Wie ist das angenommen worden?
Tatsächlich war es da so, also die Leute gucken natürlich aufs Geld, es kostet natürlich auch Eintritt, also der aber sehr human ist, wie ich finde. Es war tatsächlich so, wie ich es angenommen hatte. Es waren bei Smile noch nicht so gut besucht und es kamen dann sehr viele Leute zum zweiten Film, zu Smile 2, weil der ja noch relativ neu ist und viele Leute den noch nicht gekannt haben. Es ist trotzdem, für mich war es selbst nochmal ein Erlebnis, im Kino auch noch so sozusagen so ein Franchise hintereinander 2 Teile zu sehen. Also ich fand es nochmal ein großartiges Erlebnis, weil ich auch beide Filme sehr, sehr geil finde, einfach nach wie vor. Ja, da kann ich gleich mal noch zwei Sachen erzählen, die dann auch bei einem Horror-Doppel passieren können. Zum einen gibt es dann 35mm Kopien, die dann ihren Dienst auch gerne mal versagen. Da hatten wir einen Abend, da lief Amityville Horror auf 35mm und der Film ist erstmal gerissen, da war erstmal 20 Minuten Pause und dann ging es weiter, um festzustellen, dass der letzte Akt vollständig fehlte bei der Kopie. Und ich habe dann in der Pause das Filmfinale erzählt, den Leuten bei der Raucherpause. Und wo ich ein bisschen stolz drauf bin, das wollte ich noch erzählen, also was auch so ein bisschen eine Wertigkeit mittlerweile ausmacht, die man sich erarbeitet hat. Ihr hattet ja auch letztens ein Special zu Raw, dem Film, den ich auch sehr liebe. Und das hatten wir auch im Horror-Doppel vor ein paar Jahren. Und der Film war die ganze Zeit fürs Kino nicht freigegeben. Die DVD, Blu-ray gab es schon im Laden, aber es gab keine Freigabe für deutsches Kino. Und so hat dann Michael Ludwig dort angefragt, ja, wir wollen im Horror-Doppel den Film zeigen und es gibt aber keine Kinofreigabe, wie können wir denn das jetzt machen? Und da meinten die dort, ah, das Horror-Doppel in Leipzig, ja, also ihr könnt den zeigen. Und demzufolge hatten wir dann oder ich dann im Horror-Doppel die deutsche Kinopremiere von Raw. Das fand ich irgendwie fett.
Ja, die Freigabe von Filmen, die hat sich mir auch bis zum heutigen Tag nicht so ganz erschlossen, welcher Film wann wie wo läuft und warum und Limited Releases. Es gibt Filme, wie zum Beispiel den zweiten Teil von Nightwatch, Nachtwache von Ole Bornedal, wo ich mich wirklich gefragt habe, warum er überhaupt den Kino-Release bekommen hat. Das ist eine andere Sache, aber gerade bei so einem Film wie Raw kann man sich schon fragen, aber es ist natürlich eine tolle Ehre. Und das ist ähnlich wie die Blackbox in Düsseldorf, hat auch das Luru-Kino hier einen gewissen Ruf. Halt. Und das sieht man eben halt auch im Publikum, denn das ist wirklich bunt gemischt. Da ist von wirklich jung bis alt wirklich jede Zielgruppe mit dabei und das macht auch jedes Mal Spaß. Es ist also nicht wie wenn man eine große Kinoplex-Reihe geht und ein bestimmtes, ich sag mal, junges Publikum und altes Publikum hat, ne, alter weißer Mann läuft gerade im Kino und dann weiß man, wer da reingeht und das hat man hier bei der Filmauswahl und in diesem Kino überhaupt gar nicht. Und das weiß ich ja zu schätzen und deswegen unbedingt nochmal diese Empfehlung, wenn ihr mal hier in Leipzig oder in der Region seid, kommt ins Luru-Kino und guckt euch hier einen Film an und vor allen Dingen ist es auch immer, wie ich finde, sehr erschwinglich im Vergleich zu anderen Kinos. So viel zu der Reihe als solches. Jetzt hatten wir beim, in dem Fall vorletzten Mal, hattest du ja im Doppel zwei Filme mitgebracht. Neben Fright hattest du noch einen anderen Film mitgebracht. Das war von Lamberto Bava. Da war ich mir gar nicht sicher. War das auch eine 35mm Kopie?
Das war beides. Es war beides 35mm, ja. Und beides sehr tolle Kopien von Farben her. Da kann man auch ziemlich reinfallen in Sachen Rotstich und so weiter. Die sahen beide mega gut aus, die Kopien.
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Also die Qualität dieser beiden Kopien war wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Auch Fright selber, der ist ja von 1971. Da kann man ja ausgehen, deutsche Ausstrahlung 73, wenn ich es richtig gelesen habe. Das heißt also, die Kopie ist eben halt 41 Jahre alt. Nee, bin ich. Stimmt ja gar nicht. 51 Jahre. Genau, 51 Jahre alt und dafür sah die also unverschämt gut aus. Wir hatten das schon anders erlebt, zum Beispiel bei Halloween letztes Jahr, der John Carpenter-Klassiker, die war super rotstichig, die Übergänge waren wirklich grauenhaft, also da wusste man schon zwei Minuten vorher, wann jetzt die Rolle gewechselt werden musste und das war hier natürlich schon... Das war ja schon eine Sensation an sich selber. Wir hatten den gesehen in der deutschen Synchro. Wir hatten also die deutsche Verleihversion ja da. Und ich muss auch sagen, jetzt habe ich nochmal kurz in den Re-Release nochmal reingeschaut. Fright gibt es nämlich jetzt, hatte ich auch gesagt, von Studio Kanal neu aufgelegt im Mediabook. Ich habe wirklich 22€ bezahlt, vorbestellt und das Ding ist wirklich sehr wertig. Mit Text geschrieben von Peter Osterried. Es ist ganz fantastisch, also das komplette Gegenteil zu der Restauration von Nightmare on Elm Street. Also hier unbedingt die Empfehlung für euch da draußen. Auf jeden Fall habe ich hier auch nur kurz mal reinschauen können, aber Ton super und das Bild ist auch fantastisch, also das ist eine schöne Abtastung und das Bonusmaterial ist auch in Ordnung. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal in den Film reingehen und lass uns doch vielleicht mal genauso machen, wie wir das beim Horror-Doppel machen, denn da machst du meistens auch eine Filmeinführung und vielleicht lässt du uns mal zuteil, wie du das auch beim Horror-Doppel machst.
Der Film ist eigentlich so, der war auch bei mir vergraben, ganz einfach. Ich habe den irgendwann, ich weiß nicht, in 80ern oder 90ern mal im Fernsehen gesehen. Also es gibt ja so diese Kindheitserinnerung, wenn man so das erste Mal ins Wohnzimmer geschlichen hat und es gab damals diese Reihen, das Gruselkabinett im dritten oder die Science-Fiction-Reihe bei der ARD und das sind ja Filme, die sich festsetzen. Das war aber, da war der Film nicht dabei. Ich glaube, ich habe den irgendwann in den 90ern auf irgendeinem Privatsender nachts gesehen und fand den, glaube ich, auch gut. Und dann war er aber weg, weil er nicht mehr stattgefunden hat im Fernsehen, was eigentlich schade ist, weil der Film so toll ist. Im August 73 hatte er seine Erstaufführung in Deutschland, produziert 1971/72, Regie Peter Collinson, ein Hans Dampf in allen Gassen, also kein reiner Horrorfilmregisseur, hat aber auch tolle Sujetfilme gedreht, wie zum Beispiel sein Remake von The Spiral Staircase, Die Wendeltreppe, ganz tolles Remake, aber er ist auch bekannt, er hat diesen tollen Manhunt-Thriller gedreht, Open Season, der ganz toll ist. Ja, also der Film heißt, wie wir schon gesagt haben, Die Fratze. Es gab auch noch einen anderen deutschen Titel, Die Nacht des kalten Grauens. Und Originaltitel, der britische, ist Fright. Wir haben einen ganz tollen Cast, wie ich finde. Weibliche Hauptrolle Susan George, die man aus Sam Peckinpah's Straw Dogs kennen kann. Dann haben wir Honor Blackman, die gute Pussy Galore aus dem Bond-Universum. Wir haben Dennis Waterman, der auch zu der Zeit sehr viel gedreht hat und nicht zuletzt den Ian Bannon, der den dämonischen, psychopathischen Bösen sehr toll spielt in dem Film. Und wir haben eine, wie ich finde, schon klassische, aber auch sehr subjektive, was gar nicht so typisch für die Zeit war, Kameraführung von Ian Wilson, die auf jeden Fall extra zu erwähnen ist. Zur Handlung, wir wollen ja nicht spoilern, ihr sollt den Film gucken, also die Ausgangssituation ist diese, dass eine junge Babysitterin namens Amanda von einem Ehepaar gemietet wird, um auf deren Kind aufzupassen, also klassische Grundkonstellation. Aber dieses Haus birgt seine Schatten und Geheimnisse, ein sehr großes, leerstehendes Haus. Auch das Paar, als sie sich verabschieden, haben so Bemerkungen drauf und unterhalten sich über so Sachen, dass man gleich merkt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung und es wird kein ganz klassischer, problemloser Babysitter-Job. Ja, irgendwann kommt dann ihr Freund, um sie zu überraschen, wo man aber auch nicht weiß, ob das Hass mehr Hass oder Liebe ist, ob sie ihn wirklich so richtig will. Er ist dann da. So weit kann man vielleicht gehen, dass der Freund dann stirbt. Mhm. Und dann kommt der vermeintliche Nachbar, um zu helfen. Und das Helfen, das setzen wir auch mal in Anführungsstriche.
Der Film zieht relativ schnell, hat so eine Sogwirkung, hat er. Der zieht einen wirklich sehr schnell rein. Und was man wirklich sagen muss, hier bei der Regie, das ist, fällt einem gleich sofort auf. Dieses Haus, das wird intensiv gezeigt. Wir wissen zu jeder Zeit des Films, wo wir sind, denn hier wird am Anfang Wert drauf gelegt, dass alles etabliert wird, von draußen wie von innen. Das finde ich für die Zeit und vor allem für dieses britische Kino sehr bemerkenswert. Da merkt man aber auch wieder, was er auch vorher gemacht hat. Also er hat ja vorher, der Regisseur, The Italian Job gemacht und das ist ja ein sehr aktionsgeladener Film und da passiert wirklich sehr viel und da merkt man eben halt auch schon, er hat jetzt sozusagen dieses immer weite Feld jetzt auch wirklich nur einen Ort mit größtenteils verlagert, also es gibt natürlich noch viele Szenen außerhalb, aber vieles spielt ja doch in diesem Haus und er macht da in dieser Inszenierung das, was wir aus den modernen zeitgenössischen Home Invasion Filmen nur zu gut kennen, aber wie ich finde, also nicht wie ich finde, sondern ich habe das zum ersten Mal in einem Film wahrgenommen aus so einer Zeit. Jetzt Frage an dich, du bist ja auch sehr fachkundig, gerade wenn es um den Horrorfilm geht und vor allen Dingen auch die Genre wie Slasher. Wie weit kannst du zurückgehen bei diesem Slasher-Genre und die Ursprünge? Wir sind bei unserem Slasher-Spezial, wir haben natürlich Psycho selbstverständlich mit erwähnt. Und auch Peeping Tom muss man ja auch mit erwähnen. Die sind ja schon sehr früh gewesen. Aber so richtig dieses Abdriften in das Slasher, dieses Home Invasion Motiv, dieses Babysitterin Motiv, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Das habe ich hier in diesem Film 1971 zum ersten Mal verortet.
Auf jeden Fall, weil was mir dann noch an frühem Slasher-Material einfallen würde, wäre auf jeden Fall ein Film, den ich überaus liebe und der auch eben ein sehr früher Slasher-Film als Black Christmas. Das war auch Anfang 70er, glaube ich. 74, genau. Dann noch Torso, der italienische, auch ein früher Slasher-Film. Aber das war alles später. Also muss man schon so sagen. Und das ist auch das Spannende an dem Film, dass er so viel kombiniert. Er hat ja wirklich klassischen Gothic-Horror Einschlag, weil dieses Haus, du hast es gerade schon gesagt, ist sehr imposant umgesetzt und man arbeitet schön mit Schatten an den Wänden und man arbeitet mit Geräuschen. Also man kennt das ja. Also wenn man, ich mache das sehr oft oder habe das gemacht, wenn so Filme wie Blair Witch Project rausgekommen sind, setze ich mich zu Hause hin, mache alles dunkel und habe nur den Fernseher an, um das für mich auszutesten und auch wirklich so zu erleben, wie man es sollte. Und bei Blair Witch Project zum Beispiel ging es mir selbst so, dass minimalste Geräusche nach dem Film mich total erschreckt haben. Und genau mit diesem Mechanismus arbeitet der Film, also Tonspur ist ganz toll. Das hast du drin, dann hast du eben den Slasher-Film drin, du hast Psycho-Thriller-Momente drin, in Agieren der Protagonistinnen. Und dann ist natürlich auch dieses Babysitter in Angst Ding drin, wo mir natürlich als erstes Fred Waltons Das Grauen kommt um 10 einfällt, aber der war auch später. Also wirklich, also ein Pionierfilm einfach.
Und ich war wirklich überrascht bei der Recherche jetzt auch wirklich zum Film, dass dieser Film so wenig Erwähnung findet in irgendwelchen Listen irgendwo, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt ganz gerne mal so eine Top 20 Slasher-Filme oder Horrorfilme, die vielleicht auch einfach mal genreprägend war, und da taucht er nicht auf. Gerade bei Halloween könnte man jetzt ja eigentlich denken, dass man sagt, der ist sozusagen runter reduziert, was Black Christmas gemacht hat oder auch der Giallo-Film gemacht hat. Wir denken da an viele große Klassiker von Sergio Martino oder eben halt auch heißt er Dario Argento, wo man sagen kann, okay, da kommt das ein bisschen her, aber The Fright, oder nicht The Fright, sondern Fright hat ja hier gerade dieses Babysitter-Thema aufgemacht. Das ist das eine, und wirklich diese Bedrohung halt und vor allen Dingen auch sehr präsent halt auch Messer oder Glasscherben. Und Glasscherben ist ja wieder so ein Ding auch, was Argento in seinen Film ganz viel reingebracht hat. Da geht ja kein Film ohne eine Glasscherbe. Das haben wir hier natürlich auch noch mit drin. Ne? Gerade zum Schluss sehr bedrohliche Szenen, die sich da abspielen. Ja, also hier muss man wirklich sagen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr verrückt, dass wenige den auf dem Schirm haben. Und schaue ich in meine Letterboxd-Bubble, spiegelt sich das auch genau da wieder. Also selbst die Hardcore-Horror-Fans haben den Film noch gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, dafür ist die Folge heute auch da, so ein bisschen auf diesen Film aufmerksam zu machen.
Auch detailfreudig ist dieser Film halt. Es läuft halt irgendwann auch im Haus sie macht den Fernseher an, die Amanda, und auch da läuft gerade ein Grusel-Special, und es ist halt dann wirklich schön, dass dann natürlich dort ein schöner Hammer Productions-Film von 1966 läuft, nämlich Nächte des Grauens von John Gilling. Das sind so die Momente, wo wir Genre-Film-Nerds natürlich durchdrehen. Also da hat ein Film immer gewonnen, wenn er dann auch noch mit so viel Liebe in den Details agiert.
Ja, das auf jeden Fall. Und Liebe in den Details, das sieht man halt auch im Set-Design. Also dieses alte Herrenhaus, was da am Stadtrand dort zu sehen ist, ist für mich so so ein großer Hauptdarsteller, der auf dem Cover nicht genannt wird. Denn dieses Haus finde ich an sich schon sehr bedrohlich. Es ist vor allen Dingen wahnsinnig groß und verwinkelt. Es sind viele Elemente da drin, die sowieso schon besorgniserregend sind, wie zum Beispiel dieses wirklich krasse große Türschloss, was am Anfang etabliert wird. Dann ist im Flurbereich, wo auch diese Eingangstür ist, dort ist ein riesengroßes Hirschgeweih, was man am Anfang sieht und denkt so, okay, das wird bestimmt irgendwie noch relevant für den Film werden, also zumindest spielt der Film irgendwie damit und framet das halt auch ganz spannend. Und das ist alles vertäfelt in dem Haus und es wirkt auch sehr dunkel und sehr düster und das macht einen Teil dieser ganzen Atmosphäre, macht das mit. Ich merke da weniger den Zeitgeist in dem Film, zumindest in den Szenen im Haus, sondern wirklich was Zeitloses. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch in modernen Produktionen auch immer wieder sehe. So ein alter Stil, dieses alte Landhausstil, den man dort hat. Ich will dich mal ganz kurz fragen, du hast ja schon auch viele Filme gesehen. Wie findest du denn das Haus und seine Wirkung, also als heimlicher Hauptdarsteller auch mit im Film? Oder hat das auf dich überhaupt gar keine Wirkung? Ist für dich sozusagen der Horror des Films zum Großteil nur in der Aktion der SchauspielerInnen untereinander?
Also für mich macht den Großteil des Filmes das Haus und wie es umgesetzt ist aus. Also da, und ich bin eh ein großer Fan des Haunted House Horrorfilms, was es ja in dem Fall der Film natürlich nicht ist, weil das Haunting geht ja eher von den Menschen aus. Aber das Haus unterstreicht das in jeder Form. Ich bin begeistert davon. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wieder von der Farbgebung und Lichtdramaturgie und man arbeitet wirklich stellenweise mit so Schattenspielen an den Wänden und eben dieses Tonale auch und was du eben alles schon beschrieben hast, diese Sachen, die da herausgehoben werden, wie das Geweih oder das Schloss, das ist alles in Perfektion gemacht und mich hat man sofort, also wenn so ein Haus so eine übergeordnete Rolle spielt, weil da stehe ich tierisch drauf. Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele gute Filme in der Richtung.
Korrekt, wir haben ja schon dieses Jahr über The Changeling gesprochen, da haben wir auch detailliert auch wirklich über dieses Set-Design auch gesprochen und dass das wirklich wahnsinnig viel ausmacht für so einen Film. Ja, und mit dem Haus muss man natürlich auch ganz klar auch wirklich über die Kameraarbeit und die Lichtsetzung sprechen. Du hast auch schon gesagt, harte Schatten, das ist ja immer so dieses Ding, das mag ich auch bei Hammer-Horrorfilmen. Da ist natürlich meistens auch ein bisschen mehr Nebel, den haben wir hier nur draußen, weniger drinne. Aber die Kameraarbeit finde ich für diesen Film sehr bemerkenswert. Nochmal ganz kurz zur Information. Wir sind hier 1970, 71 Produktionszeit. Also die haben im Januar gedreht. Da haben die auch gerade noch einen großen Streik noch hinter sich. Und in dieser Zeit haben die das abgedreht. Und wir haben Schienen. Wir haben Stativ auf Schienen. Wir haben aber noch keine frei bewegliche Kamera, die zum Beispiel auf einem Gimbal oder damals Steadicam rumgefahren oder rumgelaufen ist. Das gab es damals noch nicht. Das heißt also, wenn die Kamera hier beweglich ist, dann befindet die sich auf der Schulter des Kamera-Operators. Die Kameras sind hundeschwer und dieses Haus ist, wenn man die Brennweite betrachtet, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich das alles zwischen 35 bis 85 Millimeter abgespielt hat, sehr beschränkt. Das heißt also, wenn du in so einem Haus bist und mit einer 50 Millimeter Brennweite auf 35 Millimeter Film was filmst, dann bist du sehr nah dran und der Raum ist natürlich automatisch enger. Es gibt hier eine Szene in der Küche, wo die Babysitterin sich was kocht und von draußen Geräusche hört. Diese Szene ist ein One-Take und der Kameramann ist alleine mit ihr offensichtlich mit dem gesetzten Licht im Raum und versucht sich sozusagen mit ihr zu bewegen, also hoch und runter. Also diese klassischen Tracking-Shots, die Protagonistin bewegt sich nach unten, die Kamera geht mit nach unten und wir verschwenken das nicht von oben nach unten ab, sondern wir gehen mit. Wir sind also immer auf Augenhöhe. Und das, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist wahnsinnig bemerkenswert, weil der Regisseur wollte das so haben und hat das mit dem Kameramann umgesetzt. Und das ist aber unüblich für das damalige britische Filmemachen. Da heißt das auf dem Stativ. Und wenn die Person sich sozusagen auch in die Tiefe nach unten bewegt, dann normalerweise müsstest du mit einer extra Vorrichtung die Kamera nach unten bewegen. Hier geht aber der Operator mit nach unten. Und dadurch haben wir immer so einen ganz, 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 ganz leichten Bruch in dieser, Bildaufbau-Kontinuität. Und das hat britische Studios haben gesagt, das würde ja den, 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 die, die Immersion beim ZuschauerInnen draußen ja dann stören. Und das ist, wie ich finde, totaler Nonsens. Denn ich habe immer die Möglichkeit, wieder rauszuschneiden. Und er macht es dann auch in den richtigen Stellen, den Reaction-Shot zu bringen. Wo schaut sie hin? Und dann wieder zurück zu ihr schneiden. Und das finde ich, als ich diese Szene in der Küche gesehen habe, wirklich wahnsinnig toll. Also ich weiß nicht, wie es dir mit der Kameraführung ging, aber das ist so eine Szene, die ist wirklich hängen geblieben bei mir.
Ja, absolut tolle Küchenszene. Ich merke schon, du bist so auch technisch vom Fach, das bin ich so nicht. Also ich bin gerade begeistert und gebe dir natürlich in allem recht. Du hast es auch schon angesprochen, ich finde auch den Kontrast von Innen- und Außenaufnahmen sehr spannend. Und bei den Außenaufnahmen hat man es halt, du hast den Nebel schon angesprochen, der oft, aber eher eigentlich bei US-amerikanischen Produktionen, bei Hammer gar nicht so, manchmal schon auch übertrieben eingesetzt wurde. Also so sehr, dass es mich manchmal auch bei Roger Corman oder so, wo ich dachte, also so ein bisschen weniger wäre gut gewesen. Und man hat es auch nicht übertrieben, unwirklich aussehen lassen draußen, sondern hat da den Ball flach gehalten. Und trotzdem unterscheiden sich die Außenaufnahmen sehr von den Innenaufnahmen. Und ich mag auch die kurzen wenigen Außenaufnahmen, und das Finale ist ja dann auch draußen, sehr.
Wir müssen jetzt trotzdem so ein paar Kleinigkeiten über den Film verraten, die ins Spoiler-Territorium gehen. Wir werden natürlich nicht das Ende verraten, aber trotzdem so ein paar Sachen müssen wir jetzt schon drüber sprechen. Zum einen, wenn wir jetzt mal von der Kritik ausgehen, von der zeitgenössischen Kritik, da war der Film eher so zwiegespalten aufgenommen. Die einen meinten, spannend, mit schwachem Drehbuch, aber dafür tolle Darstellerin. Also Roger Ebert hat das zum Beispiel gesagt. Er fand das Drehbuch jetzt nicht so toll, aber dafür die Darstellerin eben halt toll. Schon mal bemerkenswert. Variety hat zum Beispiel auch gesagt, starker Film, aber hat halt Defizite in der Inszenierung. Und das sehe ich jetzt nicht so. Aber du hattest noch was gesagt, dass die Authentizität irgendwie nicht glaubhaft rüberkam in dem Film. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Das habe ich gelesen. Ah. Also ich habe an dem Film eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Was halt sehr oft in Kritiken von damals bis heute zu lesen stand, gerade heute, dass man natürlich aus heutiger Sicht einen der Film total kalt lässt und so weiter, weil das einem nur noch brav vorkommen kann. Das finde ich überhaupt nicht. Natürlich arbeitet das Drehbuch mit klassischen Erzählstrukturen und es gibt jetzt keine mega hyper Überraschung, aber die braucht es, wie ich finde, auch gar nicht. Aber es gibt eben Momente in dem Film, die mir immer noch an die Substanz gehen, und wir diskutieren Themen zum Teil auch wieder. Es gibt diese Szene, jetzt müssen wir eben doch ein bisschen spoilern, wo sozusagen Ian Bannon, Susan George schon sexuell, ich sage mal, übergriffig wird. Es gibt eine Szene, die sehr explizit ist und die geht für meine Begriffe an die Substanz. Und wir haben eine Szene, wo ein blutverschmierter Psychopath eine Scherbe an den Hals eines Kleinkindes hält, wo das Kleinkind ist ja auch noch der Sohn des Regisseurs Peter Collinson, wenn man das noch dazu weiß, ist auch krass irgendwie so ein bisschen. Und das sind Szenen, die sind nicht irgendwie klassisch und normal, und ich finde es mega bewertenswert, dass man das so 1971 umgesetzt hat.
Also das war wirklich was, wo wir im Kino saßen und ich mich auch dann mit unserem lieben Freund und Kollegen Stanley auseinandergesetzt habe. Gerade die Bedrohungsszenen im Haus in Ian Bannon, wirklich. Übrigens, also fantastisch gespielt, sehr eindringlich, sehr auch eindrücklich, also das merkt man sich halt auch, dieses Gesicht, wenn er dann die beiden dann bedroht, und auch gerade die Szene mit der Glasscherbe. Man stellt sich die Frage, dieses Kind ist zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit im Raum, sieht das und weiß auch, worum gesprochen wird. Also das ist kein Cutaway, sondern wir sehen die ganze Zeit, wie das Kind mitbekommt, was gesagt wird, in welchem Kontext das also steht. Also man hat es sozusagen nicht geixt, das Kind sagt, wir drehen jetzt die Szenen mit dem Kind und danach drehen wir alles sozusagen ohne das Kind, sondern nein, das Kind ist die ganze Zeit Teil der Szenerie. Das ist schon bedrückend an sich, aber was dann noch passiert, gerade mit der Glasscherbe, Achtung, dem Kind passiert nichts, also Spoiler hier an der Stelle, aber schon Beruhigung, aber trotzdem ist es so bedrückend, dass ich sage, so, das ist zeitlos, das funktioniert heute immer noch, also das macht auch heute immer noch was mit einem und das hat mich richtig angefasst, also das ist so richtig stark und da teile ich die Meinung auf gar keinen Fall, dass das hier sozusagen ein altbackener Film wäre, sondern im Gegenteil, gerade in diesen Szenen, in diesen Bedrohungsszenen ist dieser Film sehr zeitlos.
Ja, und du hast schon angesprochen, also Ian Bannon spielt den Psychopathen wirklich sehr magnetisch. Es ist halt kein Overacting, wie man es oft. Ich habe jetzt die Tage, kam ich nach Hause und da ging gerade auf ZDF Neo Anatomie los und ich dachte, ey, den hast du ewig nicht mehr geguckt. Ich fand den damals richtig gut, einer der wenigen guten kommerziellen deutschen Horrorfilme. Und sah dann Benno Fürmann als Psychopath und sage, Alter, du hast es nicht verstanden. Also du kommst halt schnell ins Overacten und dann wird's eben auch unglaubhaft. Also Lars Eidinger auch so ein Typ, wo ich sage, weniger wäre manchmal mehr. Aber Ian Bannon spielt es halt wirklich nachvollziehbar und wirklich dadurch bedrohlich und beängstigend.
Der ist ja eigentlich so von seinem Typ so ein Sympathikus. Wenn du ihn siehst, dann hat er was sehr Sympathisches, was sehr Herzliches und scheint ja auch in Großbritannien ja auch vor allem ein profilierter Dramadarsteller gewesen zu sein. Das heißt also, die Leute kannten ihn eben halt aus sehr soliden Rollen, als bodenständige Figuren, die er gespielt hat. Und jetzt spielt er ein Psychopathen. Und er muss nicht viel machen. Das ist das Nuancierte, was die Rolle halt ausmacht. Manchmal ist es ein ganz kleines Funkeln in den Augen. Manchmal nur eine ganz leichte Bewegung im Mund, die das überbringt, im Kontext natürlich auch der Szene. Das ist es dann eben halt auch. Das heißt also dieses, du hast es angesprochen, Overacten findet hier gar nicht statt, sondern das ist alles im Teil dieser Inszenierung mit drinne. Und natürlich die Reactions von den Opfern in dem Fall, die ja wirklich Angst haben. Und ich glaube denen, dass die Angst haben, dass es eine Bedrohungslage halt auch ist.
Genau. Also ich ging das auch durch den Kopf, als ich Ian Bannon sah und dieses Unterspielen, das ist wirklich also das Beste, was man machen kann. Mir fällt dann immer Boris Karloff als die Mumie ein, der wirklich das auch die ganze Zeit so fabelhaft unterspielt und dadurch so gruselig und bedrohlich wirkt. Wow. Also das hat Ian Bannon, hätte eigentlich einen Oscar verdient.
Da habe ich eine kurze Frage. Wenn wir jetzt nur einmal jemanden haben, der auch in Leipziger Kammerspielen ist und Insight-Wissen bringen kann, magst du ganz kurz erklären, was Unterspielen ist, was das für eine Technik ist, was damit gemeint ist mit dem Unterspielen?
Ja, ich bin ja kein gelernter Schauspieler. Also für mich ist es so, ist Unterspielen heißt nicht, dass man so halbe Kraft irgendwie agiert, aber dass man jeder sofort ablesen kann. Also ich sage immer, wenn ich zum Beispiel Johnny Depp sehe, den ich einen nicht besonders talentierten Schauspieler finde, da höre ich die Regieanweisung, die er bekommt, immer mit beim Spielen. Und das soll es halt nicht sein. Also mit kleinen Gesten, viel mit den Augen, mit dem Gesicht agieren und du musst dann nicht immer so ein psychopathischer Hampelmann einfach sein. Also ich habe das nicht gelernt, ich bin auch Autodidakt da und kann das jetzt nicht so fachlich beschreiben, aber weniger ist mehr und die kleine Geste, die Leute verstehen das dann schon, das meine ich.
Ja, Mimik und Gestik ist dann vor allen Dingen auch genau das Ding bei ihm. Da merkt man dann halt schon, das sind diese kleinen Details. Also dieses Unterspielen wahrscheinlich als Gegenstück zum Overacten.
Genau.
Mit angezogener Handbremse sozusagen trotzdem Vollgas geben. Das trifft es wahrscheinlich so am ehesten.
Minimalismus.
Sehr schön, ich liebe Minimalismus. Und ich bin auch der Meinung, dass Roman Polanski der Einzige ist, der es geschafft hat, Johnny Depp wirklich glaubhaft zu werden, glaubhaft zu inszenieren in die neuen Pforten. Auch darüber haben wir hier schon mal gesprochen. Da nehme ich ihm das tatsächlich wirklich echt ab.
Das ist ein guter, der ist gut, der Film. Ja.
Habt ihr den schon mal im Doppel gehabt?
Nee.
Also wenn da eine 35mm Kopie auftaucht, dann bin ich auf jeden Fall sowas von dabei. Genau. Aber zurück zur Fratze. Wir hatten jetzt schon gerade darüber gesprochen, halt auch die Kritiken zu dem Film und dass wir sie nicht teilen können. Also zum Großteil. Es gibt trotzdem Kritik, die es damals gab, die es auch heute noch gibt und die ich auch teile nach der Sichtung. Und zwar haben wir, der Film ist ein bisschen in drei Setpieces aufgeteilt. Wir haben einmal das Haus mit der, sag mal, Hauptattraktion, wo wirklich gut die Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel des Films stattfindet. Dann haben wir noch zwei Nebenhandlungsstränge. Wir haben einmal einen Handlungsstrang, während sozusagen das Paar essen geht und nicht zu Hause ist, deswegen die Babysitterin ja auch alleine mit dem Kind ist. Und dann haben wir natürlich noch die ermittelten Polizisten. Und die Darstellung der Polizisten fand ich schon schwierig. Also da hatte ich so das Gefühl, selbst wenn man den Zeitgeist vielleicht ein kleines bisschen mit berücksichtigt, finde ich die aber doch schon sehr chargierend, sehr unterkomplex und vor allen Dingen sehr eindimensional dargestellt. Also es wirkte wirklich sehr flapsig. So, Frage, bin ich damit alleine mit dieser Beobachtung? Also jetzt hier in unserem Gespräch, siehst du das auch so oder was hast du für einen Blick auf die ermittelnden Polizisten?
Ich hätte das tatsächlich gar nicht gebraucht. Ich hätte das einfach weggelassen. Also man wird da kurz immer so rausgeschüttet aus diesem cinematografischen Magneten und sagt, es hätte es auch nicht gebraucht. Und man sagt halt immer, also man hat wirklich dann den Moment, müssen wir jetzt wieder hier sein? Musst du uns wieder hier schicken? Also ich finde es auch ein bisschen Fremdkörper. Aber dafür, dass es wenige Momente sind, fand ich es jetzt auch nicht störend.
Das ist es tatsächlich auch. Ich frage mich bloß, die müssen sich was dabei gedacht haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das zum Beispiel eine Vorgabe vom Studio, sagen wir müssen diese Kriminalakte, diese wirklich sehr Bedrohungslage, müssen wir trotzdem mit einer Polizei sozusagen unterstützen, dass die sozusagen rettend fungieren. Und der Peter Collinson hat sich gedacht, okay, wenn wir das reinschreiben müssen, dann müssen wir die so blöd wie nur möglich darstellen, um das sozusagen klar zu markieren, das hat mit mir nichts zu tun. Vielleicht für die Leute, Zuhörer, die Nightmare 5 gehört hatten, dort hatte ich das auch schon mal erwähnt, als es um eine Szene geht, die sich wie ein Fremdkörper im Film anfühlt und man sagt, okay, der Film ist in sich konstant, aber diese eine Szene nicht, dass das sozusagen auch so ein tradiertes Mittel einiger RegisseurInnen ist, zu sagen, wir klammern das jetzt aus dem Rest aus, dass man erkennen kann, dass das mit mir nichts zu tun hat, dass man sagen kann, der Rest funktioniert, aber die Szene eben halt nicht, weil ich nicht dran glaube. Deswegen kann ich es nicht inszenieren. Oder aber es ist gewollt, aber dann ist es nicht gut gekonnt. Eins von beiden wird es wohl sein?
Ich glaube zum einen, dass man in der Form dann doch klassischen Filmen von Anfang 70er dieses polizeilich ermittelnde Element einfach dabei haben wollte. Das irgendwie zumindest, weil das kann man ja jetzt mal sagen, es ist ja jetzt kein 100% versöhnlicher Schluss beim Film und so ein positives Element wollte man dabei haben. Dass dieses so flapsig eingesetzt wurde, das könnte daran liegen, dass der Drehbuchautor Tudor Gates sich eher so auch auf ansatzweise klamottiges Gruselmaterial nicht beschränkt hat, sondern bezogen hat. Also er hat zum Beispiel auch The Vampire Lovers geschrieben oder Lust for a Vampire. Und ich glaube, das war ein bisschen Tudor Gates Zuarbeit, dass wir das dabei haben.
Okay, das macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, wenn man das mit drin hat. Aber ja, wir haben schon gesagt, es fühlt sich eher wie ein Fremdkörper an, ist ein bisschen störend. Wohingegen ich keine Probleme mit hatte, aber die zeitgenössische Kritik schon, waren die Szenen mit dem Pärchen, also diese sagen, die eigentlichen Eltern. Die gehen erstmal schön schick essen, der Mann muss sie überreden, überhaupt dahin zu gehen. Und man merkt eben halt auch, dass seine Frau da allgemein ein Problem hat, das Haus irgendwie zu verlassen, das Kind jetzt zurückzulassen. Also da die Verantwortung auch mal kurz abzugeben und sozusagen einfach sich mal rauszunehmen, mal was anderes erleben, sozusagen ja mal runterkommen, um es salopp zu sagen. Und da merkt man schon, da ist eine Dynamik da. Am Anfang ist man irritiert, weil sie so sehr gluckenhaft ist, sehr vorsichtig ist. Und hier merkt man auch den Mann, der ist auch nicht so klassisch dargestellt als so das Alpha-Tier, sondern der ist sehr zurückhaltend, der ist sehr vorsichtig, feinfühlig, und ist ja eher unterstützend. Und ich fand das eigentlich sehr gut, weil ich so das Gefühl habe, da gibt's noch ein bisschen mehr, was man erfahren könnte. Und der Film erzählt uns gar nicht so viel. Der nimmt uns in die Jetzt-Handlung mit rein, aber weniger die Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte, die müssen wir uns so ein kleines bisschen so zusammenreimen. Und das finden wir dann in diesen Szenen, wenn die essen gehen und den, ich glaube, den Anwalt war es oder irgendjemand, Freund, Familie, da noch treffen. Und das ist trotzdem sehr zeitgeistig. Also grelle Farben, typische Musik Anfang der 60er Jahre, Fahrstuhlmusik, Anfang 70er Jahre Fahrstuhlmusik dort beim Essen. Aber die Dynamik fand ich trotzdem sehr gut. Und naja, Hannah Blackman ist eben halt nicht ohne Grund eine profilierte Schauspielerin damals gewesen. Und das merkt man eben halt auch. Sie bringt da wahnsinnig viel in, ich sag mal, in den Stellen dünnes Skript mit rein. Sie bringt die Rolle da nochmal richtig zum Leben. Wie hast du das beobachtet?
Das stimmt alles, was du sagst. Das ist toll gespielt. Und es ist vor allen Dingen, du hast es ja auch schon angedeutet, eine Verschnaufpause. Es ist eine Ruhepause, die du aus dem Grauen suchen kannst und die dir geboten wird und das braucht es. Also ich brauche nicht 120 Minuten Gruselgewitter. Also das funktioniert ja nur, wenn du auch mal kurz dort raustreten kannst und dir eben genau so eine Restaurantatmosphäre mal dazwischen serviert wird. Und die ist ja auch nicht ohne Grund, das hast du ja auch schon gesagt, es wird ja da so ein bisschen eben die Konstellation und die Vorgeschichte und warum alles so ist, warum die auch so komische Gespräche führen, noch im Haus und dann im Auto, das wird ja dann alles auch aufgelöst und ist ja auch wichtig, obwohl, das hast du auch schon gesagt, alles auch nicht zu 100% aufgelöst wird, was ich auch sowieso immer sehr schön finde an Filmen.
Also es ist halt überhaupt nicht on the nose, wir werden da nicht reingedrückt und ich finde diese zwei Nebenhandlungsstränge, die hier stattfinden, die sind schon wichtig für den Film, denn wenn es nur in diesem Haus stattfinden würde, dann ist schon verdichtet, ja, schon, aber ein Film braucht manchmal auch genau diese Ruhepausen, um das mal ganz kurz sacken zu lassen. Ich glaube, dass gerade so ein junger Pascal Auger wahrscheinlich diesen Film gesehen haben muss, gesagt hat, wie kriege ich denn das hin, einen Film zu machen, der komplett Terror ist, und der Film ist ja, vor allem wenn man die Zeit betrachtet, schon ganz schöner Terror. Also man wird richtig terrorisiert und man wird von Anfang an da reingezogen und mal angenommen, wir hätten diese Zwischenszene nicht und der Film würde jetzt nur noch 70 Minuten meinetwegen gehen, das wäre sehr, 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 sehr anstrengend. Gut anstrengend, muss ich dazu sagen, aber schon sehr anstrengend. Und ich glaube, da wollte man auch dem Zuschauer die Möglichkeit der Verschnaufpause geben, die Pascal Auger uns mit Martyrs auf jeden Fall nicht gegeben hat.
Ja, es ist ja trotzdem, wie ich heutzutage gerne sage, stiller Horror, der natürlich in den 70ern noch viel mehr gemacht wurde. Und jetzt hat das aber seit ein paar Jahren wieder eine extreme Renaissance und ich liebe mittlerweile eben den nicht so lauten Horror. Also hast du bestimmt auch gefeiert, Speak No Evil. Dass die Filme, die eigentlich ganz still verlaufen, die, wo du dich fragst, warum erzählt ihr das jetzt? Und trotzdem weißt du natürlich, und es wird natürlich auch könnerhaft immer wieder eingeträufelt, weißt du, irgendwas ist hier schräg und es wird irgendwann noch richtig krass. Also das ist für mich immer noch und war es immer der geilste Horror, den es gibt. Und das ist natürlich bei Die Fratze auch ähnlich.
Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie sieht's mit deinen Notizen aus? Hast du noch was zum Film, ein paar Punkte, wo du sagst, darüber sollten wir unbedingt nochmal sprechen?
Eins würde mich, das habe ich mir überlegt und das wollte ich dich dann auch einfach mal fragen. Wir haben ja schon darüber geredet, dass es sozusagen so ein Pionierfilm des Slasher-Genres ist. Und wir haben ja jetzt sozusagen einen Killer, der unmaskiert ist, während dann gerade die großen Role Models des Slasher-Films von Jason Voorhees bis Michael Myers alle maskiert sind. Was ist eigentlich jetzt das bedrohlichere und grauenvollere? Ein unmaskierter Mensch mit seiner Mimik oder ein Killer mit dann irgendwann natürlich auch ikonisch gewordener Maske?
Wenn ich schnell Raterunde machen müsste, würde ich sagen, es ist immer der Mensch, den ich bedrohlicher finde, immer. Jason Voorhees hat mich zum Beispiel nie gegruselt, wirklich. Der hat mich, also das ist ja eher die Art von Film, wo du eher ihn anfeuerst, so wie jetzt, bring auch mal Ruhe hier rein. Also die sind ja alle furchtbar. Da ist auch wenig Horror drin im klassischen Sinne. Bei Michael Myers ist es schon ein bisschen was anderes. Da ist die Maske nicht nur ikonisch, sondern auch wie sie inszeniert und in Szene gesetzt ist, wie der sich bewegt, der Typ. Das finde ich schon wirklich gruselig, aber Menschen wirklich in so einer Situation und vielleicht sind die stoisch und im richtigen Moment kommt einfach nur so ein ganz kurzes Augenzwinkern, das ist gruselig. Du hast gesagt, Speak No Evil zum Beispiel. Jetzt, ich habe den neuen jetzt nicht gesehen, aber den dänischen Original, das ist ja super bedrohlich, diese ganze Szene und die Menschen da drin und du weißt, da ist irgendwas und das finde ich persönlich mit am gruseligsten, weil Menschen können eben halt auch einfach gruselig sein und so eine Maske schützt da auch so ein bisschen, das heißt also, die hindert mich manchmal halt vor der Furcht, sondern die baut eher ein Bild auf, die baut eher, die schafft es, mich davon auch abzulenken, sagen, okay, das ist vielleicht was Übernatürliches, aber so ist es ein Mensch und das könnte mir auch passieren und dieses Unmittelbare, dieses könnte auch mich betreffen, das könnte eine Everyday Situation sein, weil da gibt's eben halt Menschen, du kannst beim Einkaufen sein und der Typ hinter dir ist eben halt ein Serienkiller und wirst es nicht rausfinden, aber der Typ, der mit der Maske rum läuft, wenn du den von Weitem siehst, weißt du, oh, das ist vielleicht nicht so cool. Das heißt also rein psychologisch finde ich die Menschen wirklich immer, immer am gruseligsten. Wie ist es bei dir?
Das sehe ich eben genauso. Und am bedrohlichsten und grausamsten wird es, und das sind immer Szenen, die mich total packen, wenn quasi die Katze aus dem Sack ist und die Bösewichter sozusagen sich erklärt haben dem Zuschauer und wenn vor dem Opfer einfach normal weiter agiert wird. Hinnehmen, dass jetzt das Opfer weiß, ja, du bist jetzt gleich dran, jetzt weiß es halt, jetzt müssen wir das halt noch organisieren. Gibt die Szene in Mitternachtsspitzen mit Doris Day, wo dann rauskommt, dass es quasi ihr Mann ist, mit der schönen Nachbarin zusammen und wo sie dann vor ihr, die weiß, Doris Day weiß, sie ist jetzt dran, es wird ja auch gesagt, erstmal noch klären, wie sie jetzt weiter vorgehen. Also das ist für mich so, dass das perfideste und krasseste, was es gibt, oder die tolle Reihe Camp des Grauens mit der bösen Angela, die im zweiten Teil halt vor dem noch lebenden Opfer erstmal sich raussucht, mit welchem Utensil sie jetzt das Opfer tötet und das beobachtbar ist. Da kommt kein Maskenbösewicht mit, glaube ich.
Das erinnert mich auch an die eine Szene aus einem, wie ich finde, sehr unterschätzten spanischen Horrorfilm Thesis 1995. Da gibt's auch diese ganz markante Szene, wo er ganz minutiös erklärt, was er vorhat und wie er es vorhat. Und die Szenegänger aus der damaligen Gothic-Szene, die noch mit der Band, ich glaube Terminal Choice hieß, die noch kennen, die hatten das sehr markant in einem Lied als Intro mit verwurstet. Und das war sozusagen so ein Club-Hit damals Anfang 2000. Und da wurde das wirklich auch dieser Killer, wo man hätte die ganze Zeit drauf kommen können, dass der ist, da ist auch angekündigt, das fand ich wahnsinnig bedrohlich, dann auch in dieser Szene und was passiert in dieser Zeit dazwischen halt, da fühlt man sich ja selber als Zuschauer selber angesprochen, wie würde ich da drauf reagieren?
Genau.
Hast du da noch was auf deiner Liste?
Ich glaube, dass nö, also nö.
Okay, dann denke ich, da haben wir jetzt soweit alles von unseren Listen abgesprochen und haben jetzt auch, also ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr weiter großartig zu dem Film zu sagen, außer dass es eine unbedingte Empfehlung an euch da draußen, mal nach dem Film Ausschau zu halten. Ich gehe auch stark davon aus, dass man den sicherlich dann auch irgendwann auf VOD finden wird, jetzt wo er diesen Re-Release hat von Studio Kanal. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn dann ein paar Leute mehr den Film sehen können und vor allen Dingen auch auf Letterboxd und überall eben hat auch noch ein paar Gedanken noch mit dazu zu dem Film geben, weil das würde mich schon mal interessieren, wie der auf andere Leute halt wirkt. Genau. Die letzten Worte möchte ich allerdings dir überlassen als Gast. Du möchtest gerne noch eine kleine Werberunde machen für die Leute hier aus Mitteldeutschland oder zufällig zu Weihnachten bei der Familie hier in Leipzig sind, denn da hast du ein paar Kulturtipps.
Naja, erstens wollte ich noch sagen, also wie gesagt, mega Empfehlung, die Fratze Fright gucken und vielleicht auch, wenn wir beim Regisseur Peter Collinson sind, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass er auch in den 70er, glaube ich 74 oder 75 oder 76 ein Remake gemacht hat von Robert Zemeckis, die Wendeltreppe, und der heißt Das Geheimnis der Wendeltreppe, und das ist auch eine ganz feine Arbeit von Peter Collinson, der mit ähnlichen Atmosphären auch arbeitet wie der Film, den wir heute besprochen haben. Also wenn er den irgendwo sieht, ebenfalls eine extreme Empfehlung. Zum Zweiten kann ich sagen, dass nächstes Jahr wir auch wieder mit dem Horror-Doppel weitermachen im Loro-Kino. Das wird dann am 29. Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es die nächste Ausgabe. Da wird es dann so ein bisschen Backwood-Horror-Trashig. Wir zeigen zum einen ein, ich sag mal, wirklich Trash-Klassiker, Trash-Kult-Klassiker, Invasion der Blutfarmer von Ed Adlum, und dazu, also der ist auch so ein bisschen Backwoods-mäßig dazu, und den hat man noch nie in der Reihe, will ich mal, jetzt komme ich wieder nicht auf den, das ist peinlich, aber es ist nicht live, aber das lassen wir so drauf. Jetzt hilfst du mir, weil du bist natürlich der, ich vergesse immer die beiden Namen dann, wenn es drauf ankommt, versus Evil.
Tucker und Dale.
Tucker und Dale versus Evil, ein wunderbar unterhaltsamer Streifen, der so das ganze Backwoods-Genre extrem umgräbt und konterkariert. Wer den noch nicht kennt, aber den kennt ja sowieso alle. Also, und die machen, glaube ich, gut Sinn miteinander, die beiden Filme. Ja, und dann noch in eigener Sache, kleiner Werbeblock. Wir hatten ja meine Theatertätigkeit schon besprochen vorhin, und in diesem Jahr gab es das Sommertheater der Kammerspiele The Magical Mystery von Sven Regener, da spiele ich den Karl Schmidt, und es gibt eine Wiederaufnahme, das ist dann im neuen Jahr zwischen dem, also dem 16., 17. und 18. Januar in der Halle D im Werk 2. Wer Lust hat auf technoides 90er Theater, kann da gern einen der Tage kommen, würde mich freuen.
Wunderbar, vielen lieben Dank, und hier auch noch damit noch der Kulturtipp für alle Leipziger. Ja, lieber Ralf, ich danke dir, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne jederzeit wiederkommen. Vor allen Dingen durch das Horror-Doppel bietet sich natürlich auch schnell mal die Gelegenheit zu sagen, lass mal über den Film sprechen. Ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Startet dem Loro-Kino unbedingt einen Besuch ab, wenn ihr hier seid. Kommt auch zur Veranstaltung vom Ralf. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, indem ihr uns einfach liked, kommentiert und vielleicht auch mal eine coole Review dalasst. Und ansonsten, wir hören uns in diesem Jahr nochmal, wenn wir am 31.12. das Murmeltier besprechen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Bis dahin aber wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, viel Ruhe und Entspannung. Und wir hören uns mit frischen Ohren dann im alten und neuen Jahr. Bis dahin, und vielen Dank nochmal fürs Gespräch, Ralf.
Sehr gern. Ciao.